Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Dr. Roland Matura Schule.
Kurier.
What's happening this morning with GameStop, this video game store, up 2,500% this year. But then this morning something huge happened, and that's this trading app Robinhood just halted anyone's ability to buy GameStop, to buy AMC movie theaters, to buy Nokia stock.
Es war fast unmöglich, in der vergangenen Woche an dem Thema vorbeizukommen. Tausende Nutzer der Online-Plattform Reddit sind an die Börse gestürmt und haben sich dort mit mehreren milliardenschweren Hedgefonds angelegt. Die hatten nämlich viel Geld darauf gesetzt, dass der Aktienkurs des Videospielhändlers GameStop sinken würde. Die Reddit-Nutzer kauften also wie verrückt Anteile an GameStop, um den Preis in die Höhe zu treiben. Nachdem es bis vergangenen Donnerstag tatsächlich so ausgesehen hat, als würde die Online-Masse die Großanleger in die Knie zwingen oder besser in den Bankrott, zeigt sich heute ein anderes Bild. Der GameStop-Kurs befindet sich seit Montag auf Talfahrt. Eine Aktie ist nur noch ca. $90 wert. Trotzdem konnten wir hier ein noch nie dagewesenes Phänomen bestaunen. Und vor allem für den Hedgefonds Melvin Capital wurde es zwischendurch tatsächlich brenzlig. Ich spreche deshalb heute mit dem Börsenexperten Nikolaus Jilch über die möglichen Folgen der GameStop Rally. Davor erklärt uns der Tech-Experte Lukas Hoffmann aber, wie sich dieser Sturm auf Reddit zusammenbrauen konnte und was diese Social-Media-Plattform so einzigartig macht. Mein Name ist Johannes Ahrens, herzlich willkommen beim Daily Podcast des Kurier. Um zu verstehen, wie sich an der Börse ein derartiger Sturm zusammenbrauen konnte, muss ich ganz schnell noch einmal alles von vorne aufrollen. Aber keine Sorge, ich werde hier keine Vergleiche mit Äpfel, Birnen oder Pokémon-Karten anbringen, wie ich sie im Internet schon häufig gelesen habe. Also von vorne. Dem bekannten Videospielhändler GameStop ging es schlecht. Zumindest bis vor kurzem. Die internationale Kette mit ihren knapp 50.000 Angestellten ist vor allem auf den An- und Verkauf von gebrauchten Videospielen und Gaming-Zubehör spezialisiert. In Zeiten, in denen man Videospiele mit zwei Klicks direkt am PC kaufen und herunterladen kann, ein aussterbendes Geschäftsmodell. Die Corona-Krise hat die negative Entwicklung aber nochmals beschleunigt. Die Aktie des kriselnden Unternehmens war deshalb Mitte Jänner auch nur 18 US-Dollar wert. Doch mehrere Großanleger an der Wall Street, darunter Hedgefonds und da vor allem einer namens Melvin Capital, halten selbst diesen Preis für deutlich zu hoch für ein im Grunde genommen gescheitertes Unternehmen. Sie haben deshalb mit Hilfe von sogenannten Leerverkäufen, vereinfacht gesagt, viel Geld darauf gesetzt, dass der Kurs weiter fallen wird. Das funktioniert, indem sich diese Hedgefonds gegen eine kleine Gebühr Aktien ausleihen, diese dann zum aktuellen Preis verkaufen und später, wenn der Wert deutlich gesunken ist, wieder billiger zurückkaufen und dem ursprünglichen Besitzer, von dem sie die Aktie ja nur geliehen hatten, zurückgeben. Hat man durch den Verkauf der Aktie mehr verdient, als man für den Rückkauf und die Leihgebühr ausgeben musste, dann macht man Profit. Großanleger wie Hedgefonds machen das regelmäßig im ganz großen Stil. Sie leihen Tausende, oft Millionen an Aktien einer Firma aus und führen Leerverkäufe durch. Man nennt das dann Short Selling. Melvin Capital, der Hedgefonds, der sich bei GameStop am stärksten eingebracht hat, hat sogar mehr als 100% der in Umlauf befindlichen Aktien so gehandelt. Das geht zum Beispiel, indem man die bereits verkauften Aktien noch einmal ausleiht und weiterverkauft. Ich weiß, das klingt alles kompliziert, aber die Folgen für die GameStop-Vorgänge sind schnell erklärt. Auf der Online-Plattform Reddit haben sich dann Mitte Jänner tausende Nutzer versammelt und sozusagen einen gemeinsamen Plan beschlossen. Wenn wir alle gemeinsam wie die Wahnsinnigen GameStop-Aktien kaufen und, ganz wichtig, nicht gleich wieder verkaufen, sondern halten, dann steigt der Preis in kurzer Zeit enorm an. Die Hedgefonds, die diese Aktien aber vorher ausgeliehen und verkauft haben, sind vertraglich gezwungen, sie ihren ursprünglichen Besitzern irgendwann wieder zurückzugeben, egal zu welchem Preis. Das heißt, auch wenn die Anteile an GameStop im Endeffekt viel zu teuer dafür sind, wie schlecht es dem Unternehmen geht, müssen Melvin Capital und Co. sie wieder zurückkaufen. Die Reddit-User und alle anderen, die davor eingestiegen sind, machen also einen enormen Gewinn. Doch der Plan ist nicht wie erhofft aufgegangen. Dazu später mehr. Erst einmal widmen wir uns der Frage, was Reddit überhaupt ist. Die Seite bezeichnet sich ja selbst als Startseite des Internets, also Frontpage of the Internet. Im Grunde genommen ist Reddit eine Sammlung von unterschiedlichsten Internetforen, sogenannten Subreddits, in denen sich User zu allen erdenklichen Themen austauschen können. Es gibt ein Forum zu Fußball, eines zur österreichischen Innenpolitik, eines zu süßen Tiervideos und eben auch mehrere zu Geldanlagethemen. Wie Reddit genau funktioniert und was es als Medium so einzigartig macht, darüber spreche ich jetzt mit dem Social Media und Tech-Experten Lukas Hoffmann. Grüß Gott, Herr Hoffmann.
Grüß Gott.
Herr Hoffmann, Reddit ist eine der meistbesuchten Webseiten weltweit, liegt sogar noch vor Instagram und als einziges soziales Netzwerk wird Reddit von Facebook überholt. Wie kann man das für Außenstehende beschreiben? Was für Nutzer tummeln sich dort? Was macht das Netzwerk einzigartig? Und kann man, ich weiß, es ist sehr divers mit sehr vielen Unterforen, aber kann man so einen durchschnittlichen User beschreiben?
Ja, der Vergleich mit Facebook und Instagram, der hinkt ein bisschen. Während wir uns auf Facebook und Instagram ja mit neuen Themen oder von neuen Themen berieseln lassen, finden sich auf Reddit vorwiegend User zusammen, die sich ganz konkret zu bestimmten Themen austauschen möchten. Es ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Wenn 100.000 Menschen, 500.000 Menschen, 1 Million Menschen zusammentreffen und sich zu einem Thema, und das kann noch so ein Nischenthema sein, austauschen, dann nimmt der Austausch natürlich eine Tiefe an, die wir auf Facebook oder Instagram oft vergeblich suchen. Ob das jetzt zu sinnvollen Ergebnissen führt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Verstehen Sie mich nicht falsch, der Unterhaltungswert kann hier durchaus natürlich sehr hoch sein. GIFs, Kurzvideos dominieren oft die geteilten Formate auf Reddit. Während der Algorithmus von Facebook und Instagram über unsere Likes, Kommentare oder Shares aussteuert, können die User auf Reddit Beiträge aktiv up- oder downvoten. Das heißt, die User kreieren nicht nur neue Beiträge, sondern moderieren und gewichten diese dann auch in ihrer Relevanz. Und das ist einzigartig in diesem Social-Media-Ökosystem. Einen durchschnittlichen User zu definieren, das ist schwierig. Das geht auch bei anderen Plattformen nur sehr schwer. Ich glaube, ein paar Charakteristiken ähneln sich.
So Altersgruppe zum Beispiel.
Ja, genau, richtig. Der Look and Feel, der richtet sich schon eher an tech-orientierte Nutzer, die sich eben hier zu spezifischen Themen mitteilen und austauschen möchten. Das Ganze hat dann natürlich auch Auswirkungen auf das Alter. Eine recht junge, tech-affine Zielgruppe. Wenn man den Statistiken Glauben schenkt, dann ist der Bärenanteil so zwischen 18, 19 und 30 Jahre. Der Median dürfte hier irgendwo bei 25 Jahren liegen. Und das macht einfach die Zielgruppe natürlich von Reddit hier zu einer sehr jungen, tech-affinen Zielgruppe, die dann, wie wir das jetzt in jüngster Vergangenheit gesehen haben, natürlich auch über die Plattform hinaus für Furore sorgen kann.
Mhm. Wie erklären Sie sich denn die immer noch recht niedrigen Userzahlen in Österreich beziehungsweise im deutschsprachigen Raum generell im Vergleich zum Beispiel englischsprachigen Raum? Und wie könnte sich das in Zukunft entwickeln? Sehen Sie einen Trend hin zu Reddit?
Also Reddit ist keine Mainstream-Plattform. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Zahl, die als letztes öffentlich kommuniziert wurde, 52 Millionen täglich aktive Nutzer, das ist natürlich im Vergleich jetzt zu einem Twitter oder einem Facebook recht bescheiden. Ja, ich glaube, Twitter zählt Pi mal Daumen 190 Millionen täglich aktive Nutzer. Und das ist übrigens eine Zahl, ja, die uns interessieren sollte. Nicht die registrierten Nutzer, sondern jene, die wirklich täglich aktiv sind, weil die geben uns Aufschluss darüber, wie aktiv letztendlich die User sich auch auf der Plattform einbringen. Und wie Sie das schon richtig gesagt haben, die Hälfte der Besucherströme, die auf die Reddit-Plattform kommt aus den USA. Aus Deutschland sind es, glaube ich, nur 3%. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, Reddit hat nie viel dafür getan, auf dem Radar der breiten Masse zu landen. Ja, in unserem Breitengrad ist Reddit eine Nischenplattform, die jetzt eigentlich erst wieder durch die jüngsten Ereignisse auf dem Radar vielleicht auch vieler potenzieller neuer Nutzer gelandet ist. Ich habe aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das Gefühl, wenn man das Social-Media-Ökosystem analysiert und auch die Rolle, in der sich die verschiedenen Plattformen da wiederfinden wollen, dass sich Reddit in der Rolle als Nischen- und ein bisschen als so ein bisschen Nerd angehauchte Plattform sehr, sehr wohl fühlt. Und das macht, glaube ich, auch für viele der Nutzer, die da aktiv sind, und wenn wir 52 Millionen täglich aktive Nutzer sagen, dann ist das weltweit einfach mal nicht sonderlich viel im Vergleich zu vielen anderen der großen Plattformen, mit denen Reddit auch gerne immer in einen Topf im Wettbewerb geschmissen wird, dann da ist es so, dass das natürlich am Ende des Tages für viele dieser Nutzer auch den Reiz dieser Plattform ausmacht. Sich in einer geschlossenen, kleineren Community, sehr tech-orientierten Community da einfach wiederzufinden.
Und jetzt scheint aber das Wachstum doch recht groß zu sein, vor allem im vergangenen Jahr im Zuge der Pandemie. Ist das einfach dem Lockdown geschuldet, also dass viele Nutzer mehr Zeit zu Hause verbringen, sich neue Plattformen eröffnen?
Ja, Reddit gibt es seit 2005, ja. Das heißt, die Plattform gibt es, wie gesagt, nicht erst seit gestern. Im Moment pusht natürlich die mediale Aufmerksamkeit zu 100%. Jede relevante Social-Media-Plattform hat in der Pandemie nicht nur neue User, sondern auch, und das ist auch wichtig, die Zeit, die User auf den Plattformen verbringen, steigern können. Ja, das heißt, man hat mehr Zeit, man kann mehr Zeit auf den Social-Media-Plattformen verbringen. Aber die Frage ist ja am Ende des Tages, wie sehr beschäftigen wir uns in dieser Zeit auch damit, auf welchen Plattformen wir in Zukunft unsere Zeit verbringen möchten? Da wird natürlich jetzt auch durch das Thema, was einfach auch medial sehr gehypt wird, wird sich in 12 Monaten zeigen, und da wird man die Situation neu bewerten müssen, inwieweit, wenn sich der Hype denn dann gelegt hat, die neuen Zahlen zu den täglich aktiven Nutzern auch wirklich ausschauen, wenn sich denn Reddit dazu äußert. Die Plattform ist ja, wie gesagt, sehr verschlossen, was das Zahlenwerk betrifft, ist strategisch wahrscheinlich auch smarter, aber ja, das wird sich dann zeigen. Ja.
Verstehe. Und jetzt ist ja, wie Sie schon gesagt haben, durch die aktuellen Ereignisse vor allem Wall Street Bets, also vor allem die Finanznische auf Reddit, groß medial präsent. Wie seriös ist der Austausch auf Reddit denn einzuschätzen? Also die Seite ist ja vor allem für die dort verbreitete Meme-Kultur auch bekannt. Also gerade bei Wall Street Bets, soweit ich weiß, war gerade in der Zeit, als es jetzt medial so präsent war, das große Banner ein leuchtender Penis, also ein bisschen provokant auch. Trotzdem gab es da offenbar Finanzabsprachen mit viel Erfolg am Markt. Also wie seriös ist der Austausch Ihrer Meinung nach einzuschätzen?
Also am Ende ist Reddit so seriös, dass sich ja in dem aktuellen Fall Tausende, Hunderttausende von Anlegern zum koordinierten Handeln zusammentun. Und da die User ja auf der Plattform die Inhalte selbst mitbestimmen, sind die Inhalte für die dort aktiven Nutzer immer so seriös, wie seriös sie in dem Moment halt für die Nutzer sein sollen. Das ist ja am Ende des Tages der Clou von Reddit. Und da stimmt natürlich auch das Sprichwort, die Mischung macht's. Ja, wenn ich mich ausschließlich zu Fachthemen informieren möchte, dann ist der nächste Wikipedia-Eintrag auch nicht weit. Auf Reddit geht es um den Austausch, die Diskussion, Ängste, natürlich auch viel Spaß, die Nutzer dort umtreiben. Und hier treffen natürlich auch verschiedene Diskussionskulturen und auch verschiedene Qualitäten des Austauschs und des Diskurs aufeinander. Nochmal, das ist ja kein Algorithmus, der dahinter steht, sondern die User bestimmen die Relevanz der Inhalte. Das heißt, der wird immer, das Level der Relevanz wird immer so hoch sein, wie die User es gerade haben wollen. Und das haben, glaube ich, viele nicht verstanden, die Social-Media-Plattformen sich anschauen. Instagram bestimmt, was Sie sehen und was ich sehe. Auf Reddit bestimmt die Nutzer, was sie sehen.
Ja, wunderbar. Herr Hoffmann, dann vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Wir kehren zurück zum GameStop-Wahnsinn, der ja bekanntlich im Subreddit Wall Street Bets seinen Ursprung gefunden hat. Die dortigen Nutzer haben sich gemeinsam abgesprochen, bei GameStop zuzuschlagen. Später hat sich die Rallye dann auch auf die Aktien weiterer Unternehmen, wie zum Beispiel BlackBerry oder Nokia, ausgeweitet. Anfang des Jahres hatte Wall Street Bets noch 700.000 angemeldete Nutzer. Inzwischen sind es aber mehr als 8 Millionen Menschen, die in diesem Subreddit aktiv sind. Viele von ihnen haben in den letzten Wochen vermutlich erstmals Geld an der Börse investiert und die meisten haben sich dabei gewaltig verspekuliert. Denn der GameStop-Kurs ist von zwischenzeitlich mehr als 460 US-Dollar vergangene Woche auf knapp 90 Dollar heute eingebrochen. Ist diese neue Generation von Kleinanlegern jetzt nachhaltig verstört oder entwickelt sich da gerade ein neuer Trend hin zur gemeinsamen Absprache auf Aktienkäufe? Welche Folgen kann das alles nach sich ziehen? Für das Vorgehen von Hedgefonds einerseits und für die Börse an sich andererseits. All diese Fragen stelle ich jetzt dem Börsenexperten Nikolaus Jelich. Davor aber noch ein kurzes Wort von unseren Werbepartnern.
Und wir begrüßen jetzt Matthias Roland, Geschäftsführer der Matura-Schule Dr. Roland, bei uns im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Roland, gerade in Corona-Zeiten muss man auch an seine Ausbildung denken. Welche Angebote haben Sie da?
Wir bieten derzeit Kurse zur Vorbereitung auf die AHS-Matura und die Berufsreifeprüfung an und starten mit diesen Kursen eigentlich unmittelbar nach den Semesterferien mit der Berufsreifeprüfung und dann Anfang März mit den Kursen zur Vorbereitung auf die AHS-Matura.
Und wie sieht es im Lockdown aus? Kann man da auch online zur Schule gehen?
Absolut möglich. Wir haben derzeit sogar unsere Kurse in Lockdown-Zeiten ausschließlich im Online-Unterricht. Das heißt, unsere Lehrkräfte halten jede einzelne im Stundenplan vorgesehene Stunde mittels Videokonferenz ab.
Okay, aber wie motivieren Sie Ihre Schüler in diesen Zeiten?
Insbesondere durch intensive persönliche Beratung und Betreuung. Wir versuchen auf jedem möglichen Kanal auf unsere Schülerinnen und Schüler zuzugehen.
Und wie stellen Sie die persönliche Beratung sicher? Geht das auch via Skype und Co.?
Es geht online, es geht natürlich telefonisch, via Skype, via Zoom, auf jedem erdenklichen Weg. Ich versuche da alle Kanäle offen zu halten, aber es ist auch eine persönliche Beratung und Betreuung vor Ort one-to-one möglich.
Herr Roland, danke für das Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich spreche jetzt mit dem ehemaligen Wirtschaftsjournalisten Nikolaus Hilch, der inzwischen Geldanlageexperte bei der Agenda Austria ist. Hallo, Herr Hilch.
Ja, hallo.
Herr Hilch, wie haben Sie denn die gesamte GameStop-Causa verfolgt und wie schätzen Sie diesen kurzen Hype um die Aktie eines ja im Grunde gescheiterten Unternehmens ein?
Verfolgt habe ich sie so, wie wir alle derzeit stundenlang vom Computer sitzend zu Hause. Wie schätze ich es ein? Es ist eine sehr facettenreiche Geschichte mit sehr positiven und auch sehr vielen negativen Aspekten. Die positiven Aspekte sind halt die Aufmerksamkeit und auch dieses Zeichen, dass da quasi die Kleinanleger, die Retail-Anleger am Finanzmarkt gesetzt haben. Die negativen, leider auch die anderen Folgen, so wie es heute ausschaut, haben da einfach wahnsinnig viele Menschen sehr viel Geld verloren.
Genau, also ich glaube, die Corona-Pandemie hat ja grundsätzlich schon viele Menschen dazu motiviert, erstmals in die Aktienwelt einzutauchen. Durch diesen Hype um GameStop kann man jetzt erst recht von einer neuen Generation von Kleinanlegern sprechen. Wie werden diese Leute Ihrer Meinung nach durch diese Entwicklung, durch den Preisabsturz jetzt wieder denn geprägt?
Ja, das Ironische ist ja, dass tatsächlich die kleinen Anleger vom März bis Sommer, eigentlich bis zum Jahreswechsel, so im Schnitt die Profis hinter sich gelassen haben, weil da wirklich, also wie Sie richtig sagen, im März, April eine ganze neue Generation in den Markt gekommen ist, die darauf gewartet hat, irgendwann einmal wieder günstige Kurse zu sehen. Also es gibt immer dieses Gespräch irgendwie nach vier Bier, wo dann einer sagt, naja, aber beim nächsten Crash bin ich dann sicher dabei. Und normalerweise ist es nicht. Sondern man denkt man sich dann, naja, gescheit, dass ich nicht dabei bin, das crasht sowieso. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass viele junge Leute eingestiegen sind und dann auch große, durchaus Profite gefahren haben, weil die Notenbanken gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter, wir öffnen die Geldschleusen und treiben die Aktienmärkte wieder nach oben. Das jetzt ist quasi so, dass wir die absurde Übertreibung dieser Geschichte, wo dann die Kleinanleger, und das sind eigentlich keine Anleger, sondern sind halt Spekulanten, in dem Fall versucht haben, durch ein sehr riskantes und auch eher exotisches Geschäft, einer Wette quasi auf ein an sich kaputtes Unternehmen, das aber wiederum von Hedgefonds geschortet wurde. Das heißt, die haben gegen das Unternehmen gewettet und die Kleinanleger, die sich über Reddit, über das soziale Netzwerk organisiert haben, haben auf das Unternehmen gewettet und dann ist das Ganze so eine Art Tauziehen geworden, das nach heutiger Sicht, Klammer auf, wenig überraschend, Klammer zu, die Hedgefonds gewonnen haben.
Mhm. Die Reddit-User, also vor allem in diesem Subreddit Wall Street Bets, wo das Ganze ja angefangen hat, die haben sich ja ganz klar untereinander abgesprochen und investieren gesammelt und gezielt gleichzeitig. Dadurch sind ja diese Anstürme gekommen. Also GameStop war ja nicht die einzige Aktie, auf die sich diese Community verabredet hat. Viele Experten sprechen hier von Marktmanipulation. Schließen Sie sich da an?
Durch die Kleinanleger?
Ja, genau.
Naja, also im Grunde haben die Kleinanleger nichts anderes getan, als die berühmten Hedgefonds-Guys immer machen. Ne? Also im März 2020, Ende März 2020, ist also ein Money Manager, ein Milliardär wie Bill Ackman ist im Fernsehen gesessen und hat gesagt, also jetzt kracht es erst richtig zusammen, jetzt gehen wir alle vor die Hunde und jetzt die Depression steht vor der Tür, und zu dem Zeitpunkt hat er, wie wir im Nachhinein erfahren haben, schon wieder groß eingekauft. Und das passiert immer wieder. Auch die Leute, die gegen GameStop gewettet haben, die verfassen dann endlose Dossiers und erklären dann im Fernsehen, warum GameStop also am Ende ist und warum man sich mit ihnen an dieser Wette beteiligen sollte. Mhm. Also wenn es Marktmanipulation ist, dass ich sage, ich mach das jetzt, mach doch mit, ja, dann sind alle schuld, die jemals darüber geredet haben, wie sie jetzt investieren. Ja, also sowohl die Kleinen als auch die Großen. Das heißt, da haben die Reddit-User tatsächlich nichts anderes gemacht, als das, was die Großen auch machen. Am Ende des Tages hat diese Absprache auch in der Öffentlichkeit stattgefunden. Es war nicht so, dass die sich irgendwie in privaten Chatrooms getroffen haben. Dinge, die natürlich auch passieren, also man darf da nicht naiv sein. Aber eine quasi kritische Masse erreichen ja kleine Anleger erst, wenn sie wirklich ein paar Hunderttausend oder vielleicht sogar Millionen Leute mitmachen. Das heißt, Manipulation in dem Fall würde ich jetzt, so weit würde ich ehrlich gesagt gar nicht gehen. Ich weiß auch nicht, wie da genau die Regeln sind in Amerika. Ich würde aber wäre jetzt nicht erstaunt, wenn da jetzt deswegen nichts passieren würde.
Mhm. Dann kommen wir jetzt vielleicht zum größten Skandal dieser gesamten Entwicklung, nämlich der Online-Trading-Anbieter Robinhood, einer der größten in den USA, hat ja am vergangenen Donnerstag seinen Nutzern verboten, GameStop-Aktien zu kaufen. Der Verkauf war aber noch möglich, was den Hedgefonds, allen voran Melvin Capital, natürlich in die Karten gespielt hat und einen Preisabsturz zur Folge hatte. Robinhood hat das im Nachhinein damit begründet, dass sie kurzfristig noch zusätzliches Kapital hätten lukrieren müssen und quasi vom Ansturm überfordert waren. Was sagen Sie denn zu diesem Vorfall?
Ja, Robinhood ist also eine App, auf der Kleinanleger Aktien, Optionen etc. handeln können, teilweise auch Teile von Aktien. Das ist eine Neuigkeit, die Robinhood eingeführt hat. Das heißt, eine Amazon-Aktie kostet mehr als $3,000. Da kann ich mir dann auch für $1,000 ein Drittel Amazon-Aktie kaufen sozusagen. Was sie auch haben, ist ein Angebot quasi, du zahlst keine Gebühren. Jetzt sind Gebühren natürlich beim Anlegen immer schlecht und man sollte natürlich darauf achten, dass sie gering bleiben. Aber was wir hier gesehen haben, ist tatsächlich, dass gar keine Gebühren zu zahlen bedeutet, dass die sich woanders ihr Geld holen müssen. Und in dem Fall passiert das, indem sie den ganzen Ordervolumen, also alle Käufe und Verkäufe, die sie machen, zusammenfassen und weitergeben an sogenannte Market Maker, also quasi wieder an die Big Boys an der Wall Street, und die wickeln das dann ab und verdienen damit halt mit jeder Order einen Cent oder ich weiß auch nicht genau wie viel, aber sehr wenig, aber jedenfalls ist es ein Geschäft. Was ich damit meine ist, bei Robinhood zahlt man so wie bei Google mit seinen Daten, und das ist im Fall von Finanzgeschäften offenbar keine gute Idee. Es gibt ein paar andere Gründe, warum die den Handel eingestellt haben, aber entscheidend ist, dass sie ihn eingestellt haben und dass sie, schon allein der Name Robinhood bezieht sich darauf, dass sie auf der Seite sozusagen des kleinen Mannes stehlen wollen, und die haben tatsächlich den kleinen Mann, der beteiligt war an dieser Wette gegen die Hedgefonds, Ende vergangener Woche ganz, ganz ordentlich aufs Kreuz gelegt. Das ist auch eine ganz, ganz katastrophale PR für Robinhood. Es gibt da jetzt eine große Flucht, das ist eine Chance für alle anderen Anbieter.
Die werden als große Verlierer aussteigen aus der ganzen Geschichte, oder?
Ja, die Verlierer, aber auch einfach Leute, die schockiert sind, dass Robinhood so etwas machen würde. Ja? Also wenn ich einen Plan habe, das ist mein Broker, und ich habe jetzt den Plan, ich kaufe und verkaufe und mache dies und das, und dann kommt der Broker und sagt von heute auf morgen, naja, aber du darfst nicht.
Na klar, also ich meine, die Reputation von Robinhood wird massiv drunter leiden unter der Geschichte.
Ja, also ultimativ möchte ich jetzt nicht irgendwie den Propheten spielen und sagen, möglicherweise ist das auch in einem Jahr wieder vergessen. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass die User auch, was ihre Unabhängigkeit quasi von solchen Anbietern betrifft, in Zukunft besser aufpassen werden. Und dass man auch unterscheiden muss eben zwischen einer Direktbank quasi, wie sie bei uns noch üblich ist, die einen direkt in die Börse schickt. Also wenn ich meinen Account bei einer österreichischen Direktbank öffne, dann kann ich mir bei den gängigen Aktien, kann ich mir zwischen 13 verschiedenen Börsen aussuchen, wo ich sie handle. Und Robinhood und andere, die von sogenannten Neo-Brokern, die nur am Handy stattfinden, die lassen dich gar nicht an die Börse, sondern die nehmen deine Order an und dann kümmern sie sich darum im Hintergrund quasi. Mhm. Und das ist ein Problem. Unterm Strich muss man natürlich sagen, möglicherweise sind da auch einige Kleinanleger geschützt worden, die vielleicht zu einem Zeitpunkt eingestiegen wären in dieses GME, als es schon zu spät war. Das werden wir aber nie wissen, weil quasi die Perspektive der anderen ist, dass Robinhood diesen Short Squeeze, diesen Angriff der Kleinanleger auf die Hedgefonds eigentlich kaputt gemacht hat, weil die meisten der Kleinanleger eben über Robinhood gekommen sind. Und wenn man diesen Kanal quasi schließt, einfach das ganze Momentum rausgenommen wurde.
Klar. Im Internet, vor allem auf Reddit, ist ja auch das Gerücht aufgetaucht, dass die Hedgefonds bei diesem Kaufstopp auf Robinhood ihre Finger im Spiel gehabt hätten. Demnach soll Robinhood ja Citadel, einem anderen großen Hedgefonds, gehören und der soll im Zuge der Krise bei Melvin Capital, seinem Konkurrenten, eingestiegen sein. Hätte also von diesem Kaufstopp profitiert. Glauben Sie das denn?
Also im Internet gibt es wirklich das ein oder andere Gerücht zu jedem Thema. Ja? Also Robinhood ist nicht im Besitz von Citadel, das stimmt einfach nicht. Citadel ist ein Kunde tatsächlich, also die haben eine Subdivision, die wiederum diesen Order Flow von Robinhood abkauft, also die quasi diese Käufe und Verkäufe ausführt. Ja? Mhm. Jetzt gibt es das Gerücht tatsächlich, dass die ihren Einfluss geltend gemacht haben und gesagt haben, lasst das einmal, tritt das einmal ab. Ja? Ich glaube, was die Erklärung von Robinhood selbst, dass ihnen einfach das Geld ausgegangen ist, um quasi diese Trades vorab zu wickeln. Quasi die haben quasi einen Pool von, also ganz vereinfacht gesagt, Robinhood sitzt auf einem Topf von Geld und mit diesem Geld das schiebt Robinhood umher und dann in den nächsten 24 Stunden werden diese ganzen Trades wieder von den Market Makern gesettelt und dann ist das alles erledigt. Also long story short, ist dahinter eine große Verschwörung von Robinhood durch die Kleinanleger, das werden wir nicht wissen, aber die was sie gemacht haben, wissen wir, das reicht schon für den Reputationsschaden. Was mir eigentlich am wichtigsten ist zu sagen, für jeden, der jetzt hier zuhört und sich denkt, naja, an der Börse sind nur Spinner unterwegs, es sind viele Spinner unterwegs, aber das, was wir hier besprechen, ist ein außergewöhnliches Vorkommnis und hat nichts mit langfristigen, vernünftigen Investieren zu tun. Ja? Mhm. Also da wettet eine Seite gegen die andere Seite. Ich will jetzt nicht dieses Bild vom Casino bemühen, weil das ist auch wieder was anderes. Aber in dem Fall muss man einfach dazu sagen, also das ist alles nicht ganz normal. Ne?
Mhm. Ja, und auch deshalb sind sich ja mehrere US-Politiker beider Parteien einig, dass der Schritt vor allem von Robinhood Folgen haben müsse und haben Untersuchungen angedroht. Sogar der texanische Senator Ted Cruz und seine Widersacherin Alexandria Ocasio-Cortez waren sich ausnahmsweise mal bei etwas einig. Glauben Sie denn, dass das ganze Theater Konsequenzen haben wird, dass sich etwas tun wird, dass es Regulationen geben wird? Und wenn ja, wie könnten die aussehen?
Nein. In einem Wort. Ich glaube, dass die Politiker da eine Chance gesehen haben auf Aufmerksamkeit. Die nutzen sie jetzt, dann wird es Hearings geben. Dann gibt es vielleicht eine kleine Abmahnung und damit ist die Sache erledigt.
Und nichts
also, dass es da irgendwelche politischen Konsequenzen geben wird, glaube ich nicht. Ich wüsste auch nicht, was man genau tun sollte, um sowas in Zukunft zu verhindern. Wir wissen ja nicht einmal hundertprozentig, was passiert ist. Ja? Also man kann dem auf den Grund gehen und man wird dem auf den Grund gehen und vielleicht hat Robin Hood auch die Möglichkeit, sich da wieder aus der Affäre zu ziehen oder sein Image ein bisschen zu reparieren. Aber dass da jetzt die Politik irgendwie etwas unternehmen kann im Nachhinein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ja? Und man muss auch dazu sagen, also jeder, der da eingestiegen ist, muss gewusst haben, dass es hier ein gewaltiges Risiko gibt. Das Problem ist natürlich, dass wir, diese ganze Story hat sich gezogen seit 2019. Also da gab es Anleger, auch von Reddit, auch von Wall Street Bets, die schon seit Jahren an dieser Sache dran waren. Und dann letzte Woche hat sich das so zugespitzt, dass dann plötzlich Leute, die keine Ahnung hatten, was sie eigentlich tun, denen wurde erklärt, ja, das ist eine Lizenz zum Gelddrucken und wir werden alle reich und To the Moon, Diamond Hands und was auch immer. Da muss man natürlich sich dann auch die Frage stellen, ob nicht auf der Seite auch Leute unterwegs waren mit sinisteren Absichten, vielleicht sogar kriminellen Absichten, wiederum diesen Kleinanlegern zu sagen, ja, kauft's rein, kauft's rein, kauft's rein, während sie schon wieder verkauft haben. Ja, das will ich jetzt den ursprünglichen Ideengebern nicht vorwerfen, aber es kann ja sein, dass da wer aufgesprungen ist. Ja, dann das Zweite war, dass dann natürlich, so wie es auch immer passiert, wenn was Neues entsteht, gleich alle geschaut haben, naja, was sind denn die nächsten Aktien, die wir squeezen könnten? Ja, was ist denn mit dem Silbermarkt? Mhm. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Einen Tag lang ist der Silberpreis raufgegangen, dann wieder runter.
Da gibt's ja also, auf Reddit noch nach wie vor vehement das Gerücht, das sei nur ein Ablenkungsmanöver der Großinvestoren gewesen.
Ja, ist möglich. Aber wenn man sich rühmt, die großen Spekulanten mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, dann darf man nicht verwundert sein, wenn die
am längeren
auch zu ihren eigenen Mitteln greifen. Ne? Also das ist jetzt nicht, die Börse ist kein Ponyhof. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit für den Kleinanleger wirklich langfristig erfolgreich zu sein oder sozusagen seinen fairen Anteil sich zu holen, ist ein breit gefächertes Indexinvestment und nicht eine Wette auf eine kaputte Aktie. Ja, da kann ich, ich sage jetzt nicht genauso gut ins Casino gehen, aber es ist sicher keine solide Strategie.
Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Abschlusssatz. Herr Jilch, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und Ihre Zeit und ich wünsche einen schönen Tag noch.
Ich danke herzlich für die Einladung. Schönen Tag.
Kommen wir nun zu unserem Tweet des Tages, der sich natürlich, Überraschung, mit GameStop beschäftigt. Wir haben uns etwas ein bisschen Provokantes von einem Nutzer namens Herr Gens ausgesucht. Er schreibt: Was haben Friedrich Merz und GameStop gemeinsam? Stock im Arsch. Damit sind wir heute auch schon wieder am Ende einer ausführlichen Folge. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Für den Ton ist, wie immer, Dominik Kanzian verantwortlich. Mein Name ist Johannes Ahrens. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis bald und viel Spaß mit unserem heutigen Abschlusssong Geld von Seed.
Yeah. Dickes Haus, Mann, ich bin reich. Dicker Bauch, Money for life. Gib es aus, Schopperlerei. Ja, ich geb es zu, Money macht frei. Dicker, komm mit mir, hab Money dabei. Komm, ich zahl dein Bier, Money für zwei. Zwischen dir und mir ein anderer Vibe. 99 Probleme, aber Money ist keins.
Kaufe Liebe, hey, Money für Teich. Kaufe Frieden, gib Money dem Feind. Turm in der Wüste, Money Dubai. Bon Appetit, Franck Ribery, goldenes Kalb.
Wer schrubbt das? Bad Money ist Zeit, Luxus-Apartments in der Schweiz. Money, Money macht Harlem weiß. Kids kaufen für Money nur Scheiß.
Money, 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 Money.
Ja, ich mache Money im Schlaf.
Money, 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 Money.
Aber Money can buy me love.
Money, 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 Money.
Ja, ich mache Money im Schlaf. Money am Mike, 50 Cent Money für Ike. Dritter Advent, tut mir leid. Brot für die Welt, Money für Reis.
Lotto King, Mann ist reich. Alles versenkt, Money bye-bye. Die Frau zieht zu viel, die Mann allein. Föhn in die Wanne, außen vorbei.
ThyssenKrupp, Money ist halt. Robin Hood, Money im Wald. Wenn einer das Money gerechter verteilt, kriegt er auf die Fresse, das Money ist meins.
Money, 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 Money.
Ja, ich mache Money im Schlaf.